Die Mark Brandenburg hat Fontane in seinen berühmten Wanderungen durchschritten, wurde als Heimatdichter gefeiert, aber sein Horizont ging weit über Preußen hinaus. Globalisierung, Medienrevolutionen, neue Verkehrs- und Kommunikationsmittel, große politische Umbrüche, alles das gab es zu Fontanes Zeit im sehr bewegten 19. Jahrhundert. Wie er das alles aufgesaugt, literarisch und journalistisch verarbeitet hat, wie verblüffend modern dieser Fontane war, das kann man jetzt in einer Biografie nachlesen, die sich zugleich als faszinierendes Epochenporträt liest. Fontane, ein Jahrhundert in Bewegung, ist bei Rowohlt erschienen und geschrieben hat es der Literaturwissenschaftler und Historiker Ivan Michelangelo d'Aprile, Professor für Kulturen der Aufklärung an der Universität Potsdam. Herzlich willkommen, Herr d'Aprile.
Ja, guten Tag, Frau Höfer. Vielen Dank für die Einladung.
Wenn man Ihre Biografie liest, denkt man gar nicht so weit weg, das 19. Jahrhundert. Neue Medien beschleunigen das Leben, das Volk politisiert sich, prekäre Lebensformen entstehen, Pauschaltouristen machen sich auf den Weg. Mittendrin Fontane, der all diesen Umwälzungen, anders als viele andere Zeitgenossen, doch mit großer Offenheit begegnet, oder?
Ja, also das war sicher ein Anliegen des Buches, dass man gerade, wenn man Fontane in seiner Zeit versteht, in diesem sehr bewegten 19. Jahrhundert, eigentlich erst erkennt, wie modern er ist. Und wenn man ihn nicht sozusagen aus heutiger Sicht so als zeitlosen Klassiker liest, sondern als Zeitgenossen dieses bewegten Jahrhunderts. Und er hat sich da sehr neugierig in all diese Umwälzungen gestürzt, die Sie genannt haben, in die Verkehrsrevolution, Medienrevolution, hat die politischen Umbrüche sehr genau beobachtet. Er hat die literarisch verarbeitet und sozusagen auf unterschiedlichen Ebenen in seiner Literatur genutzt. Das fängt an mit den Medienformaten, dass zum Beispiel seine Romane in Serienform in Zeitungen und Zeitschriften erschienen sind. Er hat mit neuen Medienformen operiert literarisch. Er hat zum Beispiel für die Poggenpools, einen späten Roman, gesagt, dass die Reklamesprache eines Berliner Konfektionshauses seine Hauptquelle gewesen sei für diesen Roman. Seine ersten Gedichtübersetzungen, so als ganz junger noch Apothekergehilfe, sind in der Leipziger Literaturzeitschrift mit dem Titel Die Eisenbahn erschienen.
Also auch die hat er sehr begeistert aufgenommen, die Eisenbahn, oder?
Genau, er war von Anfang an der Eisenbahnreisender, war an den Zentren des deutschen Eisenbahnbaus. Seit den späten 1830er Jahren hat er auch gelebt, Dresden, Leipzig, Berlin. War einer der ersten Pauschaltouristen der deutschen Geschichte und war immer unterwegs. Und auch sozusagen der Beruf, er musste den Apothekerberuf aufgeben und ist dann Journalist geworden. Und der Journalistenberuf ist einer, der auch im 19. Jahrhundert erst als professionelles Berufsfeld überhaupt entsteht.
Genau, er war auch schon sehr modern, wenn Sie sagen Journalist. Er war sehr modern, was seine Existenzform angeht. Er selbst nennt es Tagelöhner mit dem Geiste. Man könnte heute sagen, er war sowas wie eine prekäre Ich-AG. Berlin ist heute noch voll mit prekären Ich-AGs. Ja. Auch da sehr modern, oder?
Genau, also irgendwas mit Medien. So hat er sein ganzes Leben gemacht. Er musste das machen nach dem väterlichen Bankrott. Da war Fontane 30. Damit war sozusagen die Normalbiografie beendet. Die Normalbiografie hieß, man übernimmt den Beruf der Eltern und die Apotheke des Vaters. Das war nach dem Bankrott nicht mehr möglich und er musste sich danach auf ganz unterschiedlichen Feldern immer neu positionieren. Es fängt an, dass er mit seinem Vater zusammen ein Mineralwasserunternehmen aufbauen wollte. Sie hatten auch schon den Markennamen Aqua Fontana. Daraus ist nichts geworden. Später, als nach der Reichsgründung in Berlin die Mieten gestiegen sind und die Wohnung zu teuer wurde, hatte er seine Frau Emilie nach London geschickt und wollte so eine Art Airbnb aufmachen, also ein Zimmer der Wohnung untervermieten. Und Emilie sollte amerikanische und englische Touristinnen nach Berlin holen.
Alles sehr modern. Sie haben schon gesagt, er war Sohn eines Apothekers und das machte man damals so. Man übernahm eigentlich erstmal den Beruf des Vaters, hat er dann aber aufgegeben. Welche Rolle spielt dennoch diese Apotheker, diese kurze Apothekerlaufbahn für sein literarisches Schreiben später? Das hatte ja doch einiges miteinander zu tun.
Ja, also diese 30-jährige Apothekersozialisation, die er durchlaufen hat, schlägt sich nieder auch in seinen literarischen Arbeitspraktiken zum Beispiel. Er selber beschreibt auch diese Arbeitspraktiken in so einer Sprache der Apotheke, also dass er ein Stoffelager hat und Stoffe sammelt und dann diese Stoffe mischt und sozusagen auch sich auf dem Markt mit bestimmten Mischkalkulationen bewegt. Aber auch die Schreibpraxis selber immer so als Mischverhältnisse beschreibt. Es gibt diese sehr typischen gemischten Charaktere bei Fontane. die auch immer gebrochene Charaktere sind. Da spiegelt sich auch dieser Bruch oder die vielen Brüche seiner eigenen Biografie auch wieder.
Er war eben ein passionierter Zeitungsleser und wurde dann Journalist. Auch dieses hatte einen großen Einfluss auf sein literarisches Schreiben, eben als Sammler von Stoffen. Er hat sich ja immer wieder von Zeitungsartikeln auch zu seinen Romanen inspirieren lassen. Das hat ja auch den Stil eben seines Realismus, für den er steht, ganz stark geprägt.
Ja, oder? Er war auf jeden Fall da immer auf der Höhe der Zeit. Er war 40 Jahre lang Journalist, also sein ganzes Erwerbsleben, 20 Jahre als politischer Korrespondent bei Regierungszeitungen oder Regierungsnahen Zeitung und dann 20 Jahre Kulturjournalist. Also er war ein Informationsprofi. Alles das geht in die Romane ein. Der Stechlin zum Beispiel, die Gesprächsthemen im Stechlin, hat er sozusagen entlang eines Zeitungsjahrgangs der Vossischen Zeitung entwickelt und man kann das dann mit Hilfe der kommentierten Ausgaben auch rekonstruieren, wie tagesaktuell diese ganzen Gespräche sind. Auch hier kann man stilistisch vieles wiederfinden. Fontane selbst hat von diesem Feuilleton-Stil gerade britischer Zeitungen viel gelernt für seine eigenen Erzähltechniken. Und er bildet ja in diesen Dauergesprächen in seinen Romanen, das sind ja eigentlich fast immer nur Gesprächsromane, bildet er auch dieses thematische Allerlei der Zeitung ab, also von Politik bis Wetterbericht. Das kommt alles vor in diesen Figurengesprächen.
Der politische Fontane ist ja auch sehr interessant. Wir sehen ihn einerseits als Barrikadenkämpfer der Revolution von 1848. Andererseits ist er in Diensten der konservativen Kreuzzeitung, dem Verkündungsblatt des preußischen Königreichs. Als politischer Mensch steckte er voller Widersprüche. Oder war vielleicht einfach auch nur ein gesunder Pragmatiker in seiner Zeit?
Ja, also es gibt auf jeden Fall diese sehr offenkundige politische Konversion, die genau zusammenfällt mit dem Bankrott des Vaters und dem Heiratswunsch, den er hatte. Er war 5 Jahre mit Emilie verlobt und um heiraten zu können, musste man im 19. Jahrhundert auch ein Lebenseinkommen sichern, sonst konnte man nicht heiraten. Fontane hat vorher auch schon politische Artikel geschrieben und wie Sie zu Recht sagen, auf der demokratischen Seite während der 1848er Revolution, zum Beispiel für die Berliner Zeitungshalle oder die Dresdner Zeitung, und ist dann eben 1850 in den Regierungsdienst gewechselt, um dieses feste Einkommen zu haben. Und er blieb dann im Grunde lebenslang, das muss man wissen, so eine Art Regierungsjournalist. Auf jeden Fall stand alles, was er dann in nicht fiktionaler Form an politischen Kommentaren veröffentlicht hat, erstmal unter Regierungsvorbehalt. Fontane ist kein freier Journalist. Das ist ganz wichtig, sondern er ist Regierungsjournalist. Er hat ganz klare Instruktionen. Und man kann alle nicht fiktionalen politischen Äußerungen von Fontane, muss man immer erstmal vor diesem Hintergrund sehen.
Aber er hat diese Rolle ja selbst auch kritisch gesehen, oder?
Kritisch gesehen. Und interessant wird es eigentlich gerade, wenn man zum Beispiel Fontanes Texte als politischer Journalist mit den Instruktionen der Auftraggeber abgleicht. Und da wird man dann schon auch feststellen können, dass es einen sehr eigensinnigen Umgang mit diesen Instruktionen gibt. Durchaus Abweichungen und nicht einfach nur Erfüllungsjournalist. Und zwar gilt es von den politischen Korrespondenzen bis hin zu den kriegshistorischen Darstellungen, populären Kriegsdarstellungen im preußischen Kriegsjahrzehnt, die ja Regierungsauftrag waren, im Auftrag der Hofdruckerei, die viel preußische Propaganda enthalten, die aber durchaus auch ein komplexeres Bild dieses Kriegsgeschehens zeichnen.
Er war sehr gut darin, sich immer wieder zu häuten, sich neu zu erfinden. Erst mit knapp 60 ist er Romanautor geworden, sehr spät.
Ja. Ja, und da ist die Voraussetzung, das ist relativ klar, erstmal die Kündigung dieses unmittelbaren Staatsdienstes. Vorher hatte er keine Zeit und konnte auch keine Romane schreiben. Und er wollte sich davon befreien, von diesen Zwängen in gewisser Hinsicht. Also er wollte diesen Dienst nicht mehr, dieses unmittelbare Dienstverhältnis. Und diese Kündigung fällt genau dann zusammen mit der intensiven Arbeit am ersten Roman. Und dann hat er innerhalb der letzten 17 Lebensjahre noch 17 Romane geschrieben, also richtige Serienproduktion, hatte da natürlich durch diese lange Lebenserfahrung auch ein großes Stofflager schon angesammelt. Und dieser Fontane, den man heute vor allem kennt, der Romanautor Fontane, das ist alles Alterswerk. Und in den Romanen kann er sich auch in der fiktionalen Form auch viel freier äußern, kann in anderer Form Gesellschaftskritik betreiben, als er das in den anderen nicht fiktionalen Formen konnte.
Inzwischen ist er ein Klassiker, der größte deutsche Romancier des 19. Jahrhunderts und der einzige von europäischem Rang. Welchen Roman würden Sie empfehlen, um in den Fontane-Kosmos einzutreten?
Ja, also, ich bin natürlich Liebhaber und insofern würde ich gar keinen da besonders herausheben. Man muss wahrscheinlich schon sagen, der Kanon ist nicht ganz falsch in dem Sinne, als die ganz späten Romane wie Effi Briest oder der Stechlin schon literarisch sehr geschlossen sind. Aber mit meinen Studierenden zum Beispiel fange ich gerne an mit Mathilde Möhring, einem Roman, den er gar nicht mehr zu Lebzeiten fertiggestellt hat, der im Berliner Universitätsviertel spielt und von einem Bummelstudenten Hugo Großmann handelt, der nach Berlin kommt und als Untermieter bei der Titelfigur Mathilde Möhring und ihrer Mutter einzieht, aber immer nur krank ist und auf der Chaiselongue liegt und seine Reklamheftchen liest und sich nicht um sein Jurastudium kümmert. Und Mathilde, die Titelfigur, ist aber eine sehr engagierte Frau, die aus diesen kleinbürgerlichen Verhältnissen ausbrechen möchte und diesen Hugo Großmann dann zum Examen trimmt und auch, während er auf dieser Chaiselongue krank liegt, ihn pflegt und dann auch ihn mehr oder weniger dazu bringt, sie zu heiraten. Und die werden dann Provinzbürgermeister in Westpreußen. Und sie nutzt diesen Bummelstudenten, um aus ihren Verhältnissen auszubrechen und ist auch viel fitter als er. Und er stirbt dann irgendwann und sie wird Lehrerin, behält auch den Namen Großmann, weil also das hat auch eine Bedeutung natürlich. Sie will nicht wieder Möhring heißen, sondern Großmann. Und sie wird Lehrerin in den Berliner Problemvierteln, in den Arbeiterbezirken im Norden Berlins.
Also Mathilde Möhring
wäre ein Roman. Ja, das wäre doch ein ganz schöner Einstieg eigentlich.
Vielen Dank, Professor Ivan Michelangelo d'Aprile. Fontane, ein Jahrhundert in Bewegung heißt sein Buch. 544 Seiten erschienen bei Rowohlt.